Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend.
Lisbeth?
Ja?
Wir kommen gleich an die Grenze. Kannst du schon mal die Pässe herausholen?
Ich soll die Pässe eingepackt haben? Du hast die doch eingepackt.
Nee, ich hab die nicht eingepackt.
In meiner Tasche sind keine Pässe.
Wir fahren zurück.
Oh!
Was ist das denn?
Woher hast du denn die Pässe?
Die lagen noch auf dem Küchentisch. Und da hab ich mir gedacht, das nehme ich lieber mal mit.
Fast 1,6 Millionen Deutsche sind laut Bundesforschungsministerium an Demenz erkrankt. Tendenz steigend. Demenzpatienten verlieren ihr Gedächtnis. Es beginnt mit leichter Vergesslichkeit und wenn es ganz schlimm kommt, erkennen sie irgendwann nicht einmal mehr ihre nahen Angehörigen. Wie kann man diesen Menschen das Leben erleichtern? Jessica Höhn sucht die Antwort in der Kunst und hat 2013 das Theaterensemble Dimensionen gegründet. Gemeinsam mit Laiendarstellern zieht sie durch Altenheime, um dementen Menschen durch das Theaterspiel Lebensfreude und vielleicht auch ihre Erinnerungen zurückzubringen. Marius Elfering war bei einer solchen Veranstaltung dabei. Was genau ist denn das Besondere an Theaterstücken für Menschen mit Demenz?
Also zunächst einmal ist es natürlich ein Vorteil, dass die älteren Damen und Herren nicht in ein Schauspielhaus fahren müssen. Das Theater kommt also zu ihnen. Außerdem sind die Theaterstücke von Dimensionen sehr niedrigschwellig konzipiert. Das heißt, es werden Alltagsszenen aus den 50er Jahren gespielt. Zum Beispiel, dass eine Familie gemeinsam tanzt oder gemeinsam in den Urlaub fährt. Die Szenen sind also sehr leicht verständlich und eingängig und geben den Zuschauern das Gefühl, wieder in dieser Zeit zu sein.
Und wie ist überhaupt die Idee für dieses Theaterensemble entstanden?
Genau das habe ich mich auch gefragt und als ich dann gemeinsam mit Jessica Höhn im Auto saß, um zu einer solchen Vorstellung in ein Altenheim zu fahren, hat sie mir Folgendes erzählt.
Es gab eine Situation, ich arbeite als Theaterpädagogin schon sehr lange mit Menschen mit Demenz und spiele mit ihnen Theater. Und es gab eine Situation in einem Seniorenhaus, wo ein Stück von einem Schauspieler über das Thema Demenz aufgeführt wurde und Menschen auch mit Demenz, mit der Krankheit im Publikum saßen. Und in ihrem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit konnten sie gar nicht mehr verstehen, was passiert da oben auf der Bühne eigentlich. Also ich habe noch das Bild von einer Dame im Kopf, wo man sah in ihrer Körperhaltung, ihrer Mimik, sie hat sich nicht wohlgefühlt und sie wollte eigentlich nur weg und hat sich auch abgewandt von der Bühne. Und sie saß mir so schräg gegenüber und da habe ich überlegt, wie muss Theater eigentlich sein, dass diese Dame sich zur Bühne hinwendet und eigentlich Freude daran hat.
Wie dieses Theater genau sein muss, das erfahren wir gleich in der Reportage. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, was für Menschen spielen denn da eigentlich mit in dieser Theatergruppe?
Gefunden hat Jessica Höhn ihre Darsteller über Zeitungsannoncen. Ihr war vor allen Dingen wichtig, dass die Darsteller mindestens 55 Jahre alt sind. Die Stücke spiegeln ja den Alltag in den 50er Jahren wieder und dadurch, dass die Darsteller ein gewisses Alter haben, können sie sich auch selbst noch besser an diese Zeit erinnern und in die Szenen einfinden. Mittlerweile besteht das Ensemble aus insgesamt 12 älteren Damen und Herren, die in ganz unterschiedlicher Besetzung in verschiedenen Altenheimen auftreten.
Wie Theater Menschen mit Demenz aus ihrem Alltag holen kann und sie vielleicht an Dinge erinnert, die längst vergessen schienen, das hören Sie jetzt in der Mikrokosmos-Reportage. Im Anschluss dann ein Gespräch mit dem Mediziner Johannes Pantel zur Frage, inwiefern die heilende Wirkung von Kunst bereits erforscht ist.
Ich bin jetzt hier im Katharinenhaus. Das ist eine Pflegeeinrichtung in Kevela-Winnekendonk in der Nähe der niederländischen Grenze. Und hier wird heute das Theater Dimensionen eine Vorstellung vorführen. Bei diesem Stück heute soll es um eine Reise in den Süden gehen. Und die Zuschauer, die Bewohner dieser Pflegeeinrichtung, sollen sich dann im besten Falle an die eigene Vergangenheit erinnern und daran, wie sie vielleicht auch hin und wieder verreist sind. Gerade während sich die Theatergruppe noch auf, damit dann später auf der Bühne alles ja, reibungslos funktioniert.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die leichte Sichel des Mondes klingt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus.
und sie legen im weiten Bogen.
Die Gruppe selbst besteht aus der Leiterin Jessica Höhn, die die Stücke konzipiert und dann die Regie übernimmt. Und außerdem sind heute noch zwei Frauen und ein Mann im Rentenalter als Darsteller dabei. Die Schauspieler sind allesamt Laiendarsteller, die einfach Lust auf Theaterspielen haben.
Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie.
Hier wird jetzt gerade für das Theaterstück aufgebaut. Es werden Requisiten überall im Raum verteilt. Vorne wird die Bühne aufgebaut. Im Grunde sind das zwei Stangen, die ein großes Stofftuch halten mit einem Blumenmuster darauf. Und das bildet dann im Hintergrund quasi die Bühne. Und davor werden verschiedene Requisiten verteilt, die irgendwas mit Urlaub zu tun haben. Also zum Beispiel Wasserbälle, Sonnenhüte oder Körbe, die man mit an den Strand genommen hat, weil sich das Stück dann ja im Nachhinein damit beschäftigt, wie eine Familie in den Urlaub fährt oder gefahren ist, weil sie sich ja dann rückblickend nochmal an die jeweiligen Szenen des Urlaubs erinnert. Es wird ein Bild aufgehängt, soll also im Grunde so eine Wohnzimmeratmosphäre entstehen, in der sich dann die Familie an ihren Urlaub zurückerinnert.
Ja, mein Name ist Joachim Frank, ich bin 67 Jahre alt und vom Beruf bin ich Pflegedienstleiter, oder ich war Pflegedienstleiter im ambulanten psychiatrischen Pflegedienst. Zum Theater bin ich gekommen durch ein anderes Theater. Und so spiele ich jetzt in dem Theater seit August 2016.
Und Sie spielen den Vater und was in dem Stück, was sind Ihre Erfahrungen, wie gehen die Leute auf das Stück ein und wie bekommen Sie die Leute dazu, quasi mitzuwirken und daran teilzuhaben?
Ja, um die Leute mitwirken zu lassen, ist der Augenkontakt unheimlich wichtig, nicht? Also ich versuche mit den Augen die Menschen zu erreichen und sie dadurch aufzufordern, mitzumachen, und das wirkt. Das ist doch sehr erstaunlich, nicht? Dass die Menschen dann mitmachen. Wenn wir Lieder singen, dann sind sie erst verschlossen. Und durch diesen Kontakt beginnen sie dann ganz langsam die Lippen zu bewegen und fangen dann an, richtig mitzusingen. Nicht? Das ist doch wirklich ein großes Phänomen, was mir so vorher nicht bekannt war. Ne?
Also mein Name ist Ursula Gläser. Ich war viele, viele Jahre Lehrerin an einer erzbischöflichen Schule. Bin jetzt 68 Jahre alt. Und nach meiner Pensionierung habe ich mir gedacht, irgendetwas Sinnvolles musst du noch aus deinem Leben machen und wollte auf jeden Fall irgendetwas Ehrenamtliches machen. Hatte auch dann schon mal mit dem einen oder anderen geliebäugelt und dann hat mein Sohn mir aber gesagt, du bist so ein Typ, bestimmte Sorgen würdest du nicht ablegen, wenn du aus der Türe bist, such dir irgendetwas, wo du auch Freude dran hast. Und ja, und dann habe ich in der Zeitung gelesen, Theaterspieler ab 55 gesucht, die singen und tanzen können, wobei Tanzen war kein Problem für mich, das mit dem Singen war eine andere Sache. Und ich fand, wer lange Jahre Lehrer war, kann auch Theater spielen und habe mich also da beworben und Jessica hat mich also genommen und ich bin ganz glücklich dabei.
Mein Name ist Bärbel Alberding. Ich bin durch die Frau Gläser eigentlich hier reingekommen und ich bin seit 2 Jahren in Rente. Und die Frau Gläser hat mich eigentlich reingebracht, weil sie sagte, wir suchen noch jemand, der ein Kind spielen kann und der singen kann und sich gut bewegen kann. Und das hat mir von meinem Beruf her, ich bin Erzieherin als Beruf und habe eben viele Jahre in einem Bewegungskindergarten gearbeitet, wo ich eben auch viel gesungen und mich bewegt habe. Und das fand ich also so prima, das Ganze. Und habe jetzt eben auch durch meine eigene Mutter, die eben auch im Seniorenalter ist, dann bekomme ich eben auch mit, was so zurückkommt, wenn man so viel gibt. Und das macht mir unheimlichen Spaß.
Es geht ja auch viel darum, zu reagieren auf das Publikum, nicht wahr? Und das ist ja wahrscheinlich immer wieder eine andere Situation, wo ich mir dann vorstellen könnte, dass man schon... Also Spontanität gehört ja auf jeden Fall dazu, denke ich, oder?
Ja, das geht schon. Also zum Beispiel war gestern eine Sache, nicht? Wir nennen Autokennzeichen Bonn oder München, nicht? Ja, und dann nehmen wir auch dann die örtlichen. Und dann kommt aus dem Publikum, nicht? Wenn wir dann die Abkürzung nennen, nicht? KLE, nicht? Kleve, nicht? Ja toll, nicht? Das ist ja schön. Da brauche ich nicht mehr im Buch nachgucken, sagt dann die Partnerin. Nicht? Ja, und solche Sachen, da reagieren wir schon drauf. Nicht? Manchmal entwickeln sich auch kleine Dialoge zwischen den...
Und am Mittwochnachmittag hatten wir auch eine Dame, die ständig irgendwelche Kommentare gegeben hat, da müssen wir ja natürlich auch reagieren.
Ne? Das müssen wir ja auch. Ne? Und man beobachtet ja auch die Leute und sieht, dass sie mitmachen und schaut sie an und dadurch werden die auch ermutigt mitzumachen. Also beim Singen vor allen Dingen fällt uns das auch immer auf.
Das,
ne? Dass die dann auch die Texte beherrschen und können und teilweise besser wie wir. Die singen dann weiter.
Also das ist ja auch der Sinn und Zweck unserer Übung, nicht? Oder das Theaterspielens, nicht? Die Leute wieder so anzuregen, nicht? Dass sie in ihre Vergangenheit hineingehen und sich dann erinnern. Das Singen ist ein sehr großer Aspekt dabei, nicht? Und eine sehr große Wichtigkeit, weil darüber identifizieren sie sich sehr, nicht?
Ja. Danke. So, jetzt geht's hier zur Vorstellung. Die drei haben sich jetzt umgezogen. Die Mutter mit ja, so einer Schürze und einem Trockentuch über der Schulter, der Vater mit Hosenträgern und einem Koffer und das Kind in einem rosa karierten Kleidchen und roten Schuhen. Jetzt sitzen hier auch einige Leute, ich denke so 20 Stück. Alle trinken noch was und warten darauf, dass es jetzt beginnt.
Die Urlaubsfotos von Italien. Oh, da bin ja ich, wie ich im Meer bade. Ich kann mich noch daran erinnern, wie schön warm das Wasser war. Und da ist Mutti in ihrem neuen Badeanzug. Der war so schick. Alle haben sie darum beneidet.
Hallo, ich bin wieder da.
Na, Party.
Was hab...
Hallo, Theo. Schön, dass du da bist.
Was habt ihr denn für Schönes da?
Das sind die Urlaubsfotos von Italien.
Ach, sind die schön. Was ist das denn? Lisbeth, du hast mich ja fotografiert im Auto. Das habe ich ja gar nicht gemerkt.
Jetzt werden hier die Stühle so hingestellt, als wären sie zwei Autositze.
Wann sind wir denn endlich da?
Ach Kind, wir sind doch gerade erst losgefahren. Und bis Italien ist es ganz schön weit. Naja.
Es ist so langweilig.
Ja. Wir können ja was singen.
Oh ja, das wäre schön.
Ja.
1, 2, 3.
Ah, mir fällt was ein. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin.
Oder wir können auch singen. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh. Und sehet den fleißigen Arschauen zu.
Sie waschen den ganzen Tag. Sie waschen den ganzen Tag.
Scusi, Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wie ich zum Hotel Serafino komme?
Ja.
Wie muss er denn fahren? Da? Rechts? Oder links? Rechts? Also, ich glaube, der Mann war auch keine große Hilfe. Der wusste auch nicht genau, wo wir hinfahren wollten. Na?
Dann fahre ich mal weiter.
Ja, fahr einfach mal weiter. Wiedersehen, wir fahren weiter.
Mein Name ist Jessica Hünn, ich bin Theaterpädagogin und habe das Theaterensemble Dimensionen gegründet. Das Ziel von Dimensionen ist, Lebendigkeit hineinzubringen, eigentlich zu unterhalten, Freude zu bringen und einen Menschen, der von einer Demenz betroffen ist und eigentlich in seiner Welt lebt, zu erreichen. Und das machen wir mit unserem Theaterstück, das ganz unterschiedliche sinnliche Ebenen anspricht. Einmal ganz stark über die Musik, die gespielt wird, aber wo gemeinsam auch gesungen wird. Es gibt interaktive Theaterszenen, wo der Zuschauer eingeladen ist, mitzuspielen. Es werden Kommentare aus dem Publikum aufgegriffen. Die Dialoge sind kurz und knapp gehalten und es werden Worte verwendet, die aus dem Altersleben der 50er Jahre kommen. Also wir haben da uns an der Biografie erinnert, haben Geschichten gesammelt und so Zeitzeugenerlebnisse eigentlich. Und deswegen sind die Dialoge, haben so Schlüsselwörter. Und dann sind die Requisiten und die Kostüme, das Bühnenbild angelehnt an die 50er Jahre, alles vertraute Gegenstände, die die Zuschauer auch kennen. Sie dürfen sie auch anfassen, also es steht ein Kontakt, zum Beispiel über das Wasserball, über einen Wasserball, der ins Publikum auch geworfen wird, oder die Sonnencreme, die ja nochmal auch vom Geruch her nochmal einen schönen sinnlichen Impuls setzt, oder auch wenn die Mutter die Kekse aus ihrer Blechbutterdose holt, wie man sie früher hatte, und eben durchs Publikum geht, da ist dann halt auch mal der Geschmackssinn angesprochen.
Oh, schaut mal! Seht ihr? Ist das das Meer?
Das ist das Meer.
Oh, können wir da aussteigen?
Ja, ich halte an. Lass uns wacker aussteigen.
Endlich. Regen. Oh, die frische Luft.
Jetzt verteilen die Darsteller hier gerade Sonnencreme im Publikum.
Theo! Hilde! Wir müssen weiterfahren. Wir müssen doch noch vor dem Dunkeln werden ins Hotel.
Es ist
wir
so können schön,
nicht den ganzen Tag hier spielen.
Ich wollte mal noch hier bleiben.
Ja.
Wir können doch morgen wieder hierher fahren, Irre. Lisbeth?
Ja?
Was steht denn im Stadtführer?
Da ist der Brunnen des San Bernardino.
Oh. Das ist toll.
Und hier haben wir die Kapelle der heiligen Lucia.
Oh. Toll.
Das war ein wunderschöner Urlaub.
Fahren wir nächstes Jahr wieder nach Italien?
Vielleicht.
Für mich ist es eigentlich schon was Besonderes, wenn sie alle da bleiben oder wenn sie eine Dreiviertelstunde dabei bleiben möchten, ist das für mich schon, da haben wir schon einen Erfolg gehabt. Und dann ist natürlich ganz unterschiedlich. Der eine ruft den Kommentar rein, der andere singt mit. Zwischendurch schläft vielleicht hier jemand ein, wacht dann am Ende wieder auf. Also es ist ganz unterschiedlich. Die eine tanzt, wir hatten auch Situationen, wo jemand vergessen hat, dass er im Rollstuhl sitzt und dann, wenn der Vater kommt und also der Vaterspieler und sagt, darf ich bitten, dann aufsteht und mittanzt. Wir hatten dann die Pflegekraft, die von hinten gestützt hat, aber sie hat halt sich gefühlt, ich tanze gerade mit einem Herrn. Genau, dann hat sie sich wieder hingesetzt, als es vorbei war. Also solche Momente finde ich einfach ganz toll. Oder dass jemand mit einfach aufsteht, auf die Bühne kommt, kurz mit agiert und sich dann wieder hinsetzt auf seinen Platz.
Waren Sie schon mal in Italien?
Ich, nee.
Aber Sie kannten die Lieder von früher?
Ich war Soldat im letzten Krieg.
Aha.
Da war ich ein Jahr auf der Insel Kreta. Und nachher in Rumänien, und kam ich in Gefangenschaft und ging nach Sibirien, musste ich arbeiten.
Ja.
Bin spät Heimkehrer.
Verstehe.
Ja.
Also die Lieder kennen Sie alle von früher?
Von früher ganz genau.
Und hat Ihnen das Theater gefallen?
Prima.
Hallo. Darf ich Sie mal was fragen?
Ja,
Sie haben so aktiv mitgesungen und mitgetanzt. Waren Sie früher mal in Italien?
Überhaupt noch nie.
Wirklich nicht?
Nein, ich wollte immer. Dann ist mein Mann krank geworden, dann ging das nicht alleine, wollte ich nicht.
Und woher kannten Sie die ganzen Lieder? Hat man die früher immer gesungen?
Da ist man mit groß geworden, würde ich sagen. Ne? Ich kenne viele Lieder. Aber das hat sich so ergeben. Und ich interessiere mich für Musik überhaupt, ja. Und da habe ich ja vorhin gesagt, den schiefen Turm von Pisa, den möchte ich echt gerne sehen. Da muss ja richtig. Waren Sie schon da?
Ich war da mal mit meiner Schulklasse früher.
Ja. Hm. Ja, da möchte ich gerne mal hin, aber mal gucken. Vielleicht reicht es einmal. Ne?
Dankeschön.
Bitte schön, gern geschehen.
Ich habe den Eindruck, dass den Zuschauern die Vorstellung gut gefallen hat und auch wenn sie noch nicht in Italien waren, scheinen die Szenen doch viele Erinnerungen wachzurufen an die eigene Vergangenheit, an die eigenen Träume. Und dass das Theater es schafft, die Bewohner aus ihrem Alltag herauszuholen, davon ist auch Stefanie Schleicher überzeugt. Sie ist eine der Betreuerinnen hier im Altenheim.
Also ich hatte das Glück, dass ich dem beiwohnen durfte im letzten Jahr und das war einfach so, dass Alltagssituationen aus den späten 50er Jahren dargestellt wurden, aber so schön und anschaulich, dass die Bewohner sich sofort zurückversetzt fühlten, Altbekanntes entdeckt haben und auch mit eingebunden wurden. Da komme ich schon wieder Gänsehaut, weil das wirklich eine Besonderheit ist, die die Leute mitreißt und in eine andere Welt einfach nochmal eintauchen lässt.
Jetzt ist das Theaterstück ja hier darauf ausgelegt, dass die Leute auch mitmachen und mitgehen. Haben Sie das Gefühl, dass wenn so alte Lieder zum Beispiel erklingen, dass das ganz automatisch kommt?
Ja, also es gibt Bewohner, die so gerne alte Lieder singen. Wir machen das ja auch immer wieder im Zuge unserer Begleitung und Betreuung, dass wir altes Lied gut präsentieren. Und da sehen wir immer wieder, wie das die Menschen mitreißt und wie viele Texte auch noch erinnert werden. Es ist ja oft so, dass wie Schubladen teilweise geöffnet werden, Schubladen der Erinnerung. Und gerade diese altbekannten Texte sind oft noch ganz, ganz lange verankert und abrufbar. Und wenn es nur in Teilen ist.
Was ist denn im Grunde für Sie das Ziel so einer Veranstaltung? Ich meine, häufig ist es ja bei Demenz dann auch so, das Event ist vorbei und es verblasst dann relativ schnell ja die Erinnerung, dass es dieses Event gab.
Auch wieder sowohl als auch. Ich würde sagen, für manche Menschen war es einfach wieder ein schöner Nachmittag und die sagen später als Resultat, war schön. Und andere können auch Einzelheiten noch Tage danach und Wochen danach abrufen und erzählen dann darüber auch miteinander. Mensch, weißt du noch, und das Lied war schön und als wir das bekommen haben und ach, und dann hat der und der beim Rasieren geholfen. Das war im letzten Jahr nämlich so. Das ist aber diese Vielfältigkeit, das finde ich so wunderschön, dass es so verschieden aufgenommen wird.
Eine Dreiviertelstunde hat das Theaterstück in etwa gedauert und die meisten der ca. 20 Zuschauer haben tatsächlich lebhaft teilgenommen. Sie haben gesungen, gelacht, geklatscht. Und was vielleicht genauso wertvoll ist, nach dem Ende des Stückes haben sie alle sich noch untereinander ausgetauscht und ihre Erinnerungen an früher miteinander geteilt.
Theater für Demenzerkrankte. Das hat sich das Ensemble Theater Dementionen um die Pädagogin Jessica Höhn zur Aufgabe gemacht. Der Umgang mit dementen Personen erfordert viel Geduld und Feingefühl. Das weiß auch Johannes Pantel. Er ist Leiter des Arbeitsbereichs Altersmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Marius Elfering hat mit ihm über die therapeutische Wirkung von Kunst gesprochen, aber auch über mögliche Probleme, die damit einhergehen.
Herr Pantel, in der Schulmedizin werden Kranke ja meistens mit Medikamenten behandelt. Können Kunst und Kultur diese Medikamente bei Dementen ersetzen?
Kunst und Kultur sollen Medikamente ja nicht ersetzen, sondern es ist nur ein anderer Zugang, der natürlich auch therapeutische Wirkungen haben kann. Das ist übrigens ja nichts Neues. Ich selbst bin Psychiater und Psychotherapeut. Dass man mit psychologischen Mitteln, mit psychosozialen Interventionen, mit zwischenmenschlicher Interaktion eben mit nicht pharmakologischen, nicht medikamentösen Maßnahmen heilsame Wirkung erzielen kann, das ist so alt wie die Medizin. Also diesen Ansatz gab es ja schon in der Antike. Und insofern sehe ich da jetzt nichts Neues daran. Und ich würde nicht einmal sagen, dass Ihre Frage etwas besonders Provokatives beinhaltet.
Können Sie einmal so einen Überblick geben der konkreten Forschungsergebnisse, welchen Einfluss Kunst und Kultur auf Demente ganz allgemein haben können?
Die Therapie der Demenz lässt sich letztlich in verschiedene Bereiche einteilen. Wir haben zum einen, wie Sie sagten, den medikamentösen Teil, der aber noch relativ bescheiden ist, da wir die Symptome der Demenz nur vorübergehend lindern können und die bisherigen Medikamente auch nur symptomatisch zur Verfügung stehen. In diesem Bereich gibt es auch seit fast 20 Jahren wirklich keine neuen Entwicklungen, keine neuen Innovationen. Ergänzt wird das natürlich durch alle bekannten sozialen Maßnahmen, die auch Unterstützung und Beratung der Angehörigen beinhaltet. Und eben schließlich diesen dritten Teil, der zunehmend bedeutender und größer wird, das sind eben die kreativen Therapien, psychosozialen Therapien. Und hier spielt eben Kunst und Kultur eine große Rolle. Einzuteilen wiederum in Ansätze, die eben über eher traditionelle Medien arbeiten. Die Musiktherapie ist hier schon länger, kann man sagen, etabliert, aber auch künstlerisch-kreatives Gestalten wird schon relativ lange eingesetzt, bis hin eben zu neueren Ansätzen. Das sind dann beispielsweise die Arbeit eben auch mit szenischen Gestalten, Theaterarbeit. Das ist der Einsatz unter Umständen oder die Führung durch Museen. Also das ist ein Bereich, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben.
Wie kann man die Wirkung von Kunst auf demente Patienten überhaupt überprüfen?
Also das geht einmal anhand von bestimmten Skalen, mit denen eben Betroffene ihre Befindlichkeit einschätzen können, im standardisierten Erhebungsinstrumenten. Das ist also eine Selbsteinschätzung, die dann häufig noch ergänzt wird durch eine Fremdeinschätzung, etwa durch Angehörige oder begleitende Personen. Und diese Instrumente sind entwickelt worden, um Befindlichkeit zu messen, um Stimmung zu messen, um Lebensqualität zu messen, die aber auch bestimmte Verhaltensweisen quantifizierbar darstellen können. Bei Demenzerkrankten werden ja häufig etwa sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen, bei denen also Aggressivität oder negative Emotionen eine Rolle spielen, als problematisch angesehen. Also auch das kann dann von außen sozusagen standardisiert eingeschätzt werden. Diese traditionellen Erhebungsverfahren ergänzen wir durch die Analyse von kurzen oder längeren Videosequenzen, die wir während dieser Sitzung oder Sessions oder dieser auch Anwendungen machen, wo es dann eher um den Prozess geht, also indem wir nicht eine bestimmte quantitative Einschätzung eines Verhaltens geben, sondern indem wir uns Interaktionen zwischen den beteiligten Personen anschauen und die dann auch nach bestimmten Kriterien bewerten.
Also Sie haben mit einer Gruppe von Dementen geforscht, die regelmäßig Führungen und Workshops hier in Frankfurt in einem Museum gemacht haben. Kann man bei der derzeitigen Forschungslage schon schlussfolgern, ob es einen Unterschied zwischen darstellender und bildender Kunst gibt und deren Einfluss auf Demente?
Nach dem bisherigen Forschungsstand kann man diese Schlussfolgerung nicht ziehen, weil es bisher einfach wenig vergleichende Forschung gibt. Aber es lässt sich durchaus vermuten, dass es hier gemeinsame Wirkprinzipien gibt, also dass es hier Analogien gibt. Also zum einen kann man sagen, beide Ansätze sind ressourcenorientiert. Das heißt, sie knüpfen an dem an, was die betroffene Person noch schaffen kann, was sie noch in der Lage ist, sozusagen selber umzusetzen. Sie richtet nicht den Blick auf das, was jemand nicht mehr kann, sondern vielmehr auf das, was eben noch möglich ist und was er freiwillig von sich heraus auch tun kann, was er beitragen kann. Das Zweite ist, sind Bezüge zu biografischen Situationen oder biografisch bedeutsamen Momenten, die wir sowohl in diesen Museumsführungen nutzen, indem wir etwa bei der Auswahl der Bilder, speziell solche Bilder wählen, in dem eben der autobiografische Bezug möglich oder erleichtert wird für die Teilnehmer. Das hat eine identitätsstiftende Funktion. Zum Dritten sind beide Ansätze interaktiv. Also hier wird nicht ein Mensch, eine Person oder von mir aus ein Patient einzeln oder isoliert konfrontiert mit einem Kunstwerk, mit einem Bild oder er wird irgendwo zur Betrachtung eines Theaterstückes in den Zuschauerraum gesetzt, sondern es findet ein Austausch statt, eine Interaktion zwischen dem Medium, wenn Sie so wollen, und dem Betrachter. Aber auch innerhalb des Publikums gibt es da möglicherweise einen Austausch. Genau das Gleiche haben wir auch bei unseren Kunstführungen. Das heißt, es ist interaktiv und damit ist es sozial integrierend, es ist inklusiv und es holt die Betroffenen aus ihrer Isolation.
Wie wichtig ist es, dass das Angebot niedrigschwellig ist, dass es eingängig ist, leicht verständlich, wenn man Demente damit konfrontiert?
Also die Medien, die man einsetzt, sollten das, ich sag mal, Wahrnehmungsvermögen oder auch Verarbeitungsvermögen der Erkrankten nicht überfordern. Es kann natürlich auch wiederum von Patient zu Patient ganz unterschiedlich sein, hängt auch von der Schwere der Demenz sicherlich ab. Aber allgemein kann man sagen, dass die Wahrnehmung bei Demenzkranken geprägt ist, zum Beispiel von einer raschen Ablenkbarkeit, von einer Überforderung oder sehr viel, viel schnelleren Überforderung durch Reizüberflutung, also durch viele Stimuli, durch einen schnellen Wechsel von Anforderungen, also auch Anforderungen an die Aufmerksamkeitsfokussierung. Und all das sollte man natürlich dann vermeiden, weil man sonst Gefahr läuft, die Personen zu überfordern, also dass sie gar nicht mehr das wahrnehmen, was sozusagen intendiert ist. Und b, besteht die Gefahr, dass man sie gar vielleicht verängstigt oder dass man sozusagen eine Atmosphäre von Stress oder Anspannung erzeugt und man will ja genau das Gegenteil erreichen. Also insofern ist das wichtig für jeden, der auch solche Ansätze durchführt, der das anbietet, die Anregungen oder die Medien so zu gestalten, dass sie eben zugänglich sind, aber eben sozusagen nicht überfordern.
Die Projekte haben jeweils einen autobiografischen Bezug. Das heißt, sie spielen auf eine Vergangenheit an, die die Zuschauer oder die Betrachter irgendwann schon einmal in gewisser Art und Weise erlebt haben. Ist es möglich, dass Kunst und Kultur auch Erinnerungen zurückholen, die eigentlich längst nicht mehr da waren, die vergessen waren?
Ja, das Vergessen ist ja ein mehrstufiger oder vielschichtiger Vorgang. Meistens, wenn die Menschen von Vergessen sprechen oder wenn man im Alltag von Vergessen spricht, meint man, dass man bestimmte Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, in der Gegenwart sozusagen nicht mehr reproduzieren kann. Da ist also eher das Erinnerungsvermögen betroffen und das muss man unterscheiden von dem echten Vergessen, wo diese Information, die man einmal im Laufe des Lebens erworben hat, komplett gelöscht ist. Also wo sie gar nicht mehr in den Gedächtnisspeicher zur Verfügung steht und damit auch natürlich nicht mehr in die Gegenwart geholt werden kann. Bei der Demenz ist es so, dass bestimmte Gedächtnisspeicher tatsächlich schon relativ früh betroffen und degradiert sind und dass vor allem all das, was erlebt wurde, gesagt wurde und so weiter, nachdem die Erkrankung ausgebrochen ist. Das betrifft also in erster Linie die Gegenwart und die jüngere Gegenwart. Dagegen sind also die Langzeitspeicher, vor allem autobiografischen Langzeitspeicher, noch sehr lange im Krankheitsverlauf erhalten und sie sind auch zugänglich mit den, ich sag mal, mit den richtigen Mitteln. Und so wissen wir, dass noch bei Menschen mit schwerer Demenz eben diese autobiografischen Erinnerungen funktionieren. Die sind vielleicht auch nicht mehr vollständig, die können durchaus schon angegriffen sein, da kann das eine oder andere durcheinander gehen, aber sie sind noch vorhanden und sie sind vor allem gerade bei diesen autobiografischen Erinnerungen sehr stark gekoppelt an Emotionen. Die müssen natürlich auch nicht immer positiv sein, die können durchaus negativ sein. Also das ist auch jetzt eine Verantwortung desjenigen, der eine solche Therapie durchführt. Er rührt an, wenn er an autobiografische Erinnerungen rührt, eben nicht nur an Angenehmes, an Positives, aber es sind Emotionen und Emotionen, die dann eben ja, auch wirksam wieder in die Gegenwart hineinwirken können.
Ist das mitunter auch eine Gefahr? Also negative Emotionen wieder zu wecken, ist das ein Problem?
Ja, grundsätzlich muss man sich bei der Anwendung dieser Therapien, also wer immer das auch macht, wenn das jetzt Therapeuten sind oder Gruppenleiter oder wie bei uns im Museum sind es Kunstvermittlerinnen, Kunstvermittler, muss man sich darüber im Klaren sein, dass so etwas passieren kann, also auch negative Emotionen geweckt werden können. Wir haben beispielsweise eine Serie von Bildern ausgewählt, wo es um die Stadt Frankfurt geht. Und wir haben sehr viele Frankfurterinnen und Frankfurter unter unseren Teilnehmern und nicht wenige von denen haben persönliche Erfahrungen noch aus dem Krieg oder der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo eben sehr vieles zerstört war, wo vielleicht bestimmte Orte auch assoziiert sind mit diesen Bildern von Zerstörung und von Krieg und Bedrohung. Und da können natürlich durchaus einmal solche Emotionen von Angst und Bedrohung aktiviert werden. Das wird sich nicht hundertprozentig vermeiden lassen. Das wird man in so einer Situation auch nicht anzielen, weil man will eine positive, eine angenehme Erfahrung schaffen. Aber es kann passieren. Und in dem Moment, wo das passiert, müssen sich die Personen, die das durchführen, auch klar sein, dass sie da eine bestimmte Verantwortung haben und dass sie das dann auch in einer entsprechenden Weise vielleicht auffangen können.
Was ist denn wichtig bei der, ich sag jetzt mal, Ausbildung von Betreuern, die ein solch kulturelles Angebot in welcher Weise jetzt auch immer anbieten wollen?
Also sie müssen zum Beispiel wissen, es gibt unterschiedliche Stadien. Sie sollten wissen, welcher Weise ist die Wahrnehmung, vielleicht auch die Verarbeitung von emotionalen Erfahrungen verändert. Allein dieses Wissen nimmt häufig schon die Scheu und die Befangenheit, die man ja auch teilweise im Umgang hat, wenn man selbst keine Erfahrung hat in der Arbeit mit demenzkranken Menschen. Und wir selber in unseren Projekten schulen tatsächlich die Kunstvermittler nach einem bestimmten Manual, in dem vor allen Dingen der Aspekt der Kommunikation mit Demenzerkrankten im Mittelpunkt steht. Das ist ein Trainingsprogramm, das wir ursprünglich entwickelt haben für Pflegekräfte, aber auch für Angehörige von Demenzerkrankten, das wir jetzt nun auch auf diese professionellen Betreuer oder Anbieter von solchen kulturellen Angeboten dann etwas umgestrickt haben. Und das hat sich jetzt in unserem Projekt sehr gut bewährt.
Wie sollte denn diese Kommunikation konkret aussehen? Ich habe selbst die Erfahrung jetzt gemacht, dass wenn Demente mit mir zum Beispiel sprechen, sie ja teilweise auch wieder autobiografische Geschichten herausholen und so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, dem sollte man auf diese Welt eingehen oder sollte man sie da rausziehen und ins Jetzt holen und die Kommunikation quasi auf das Jetzt richten?
Man kann sagen, es ist weder das eine noch das andere in der extremen Variante. Grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, gerade wenn man Demenzkranken spricht, allerdings nicht zu eng oder zu stark an der Realität oder dem, was wir als die Realität dann bezeichnen, festzukleben, weil eben gerade diese faktisch bezogenen Dinge bei der Demenz doch häufig schon etwas durcheinander geraten sind. Während die Gefühle, die sind eigentlich immer echt. Also es ging eher darum zu verstehen oder auch vielleicht zu erspüren, was hier in diesem Moment von dem Betroffenen zum Ausdruck gebracht werden soll. Um jetzt ein Beispiel zu sagen, die Tochter, die ihre demenzkranke Mutter vielleicht im Altenheim besucht oder sie betreut und die demenzkranke Mutter sagt zu der Tochter, wie schön, dass du da bist und spricht sie sozusagen an als ihre eigene Mutter. Also die Mutter hält ihre Tochter für ihre Mutter. Das kann natürlich die reale Tochter verstören, weil das ist natürlich eine völlige Verkehrung der Generationen. Andererseits kriegt das Ganze einen etwas anderen Dreh, wenn man die emotionale Botschaft versucht zu verstehen. Eine Mutter ist ja etwas, eine schützende Person, bei der man sich geborgen fühlt. Und in dem Moment, wo die demenzerkrankte Mutter ihre Tochter als ihre eigene Mutter anspricht, will sie vielleicht genau das zum Ausdruck bringen. Und wenn die Tochter das versteht und wenn sie sozusagen diese Emotion, die da real zum Ausdruck kommt, die Emotion ist echt, die ist authentisch, wenn sie die aufgreift und zum Beispiel sagt, ich freue mich auch, dich zu sehen, ich kümmere mich um dich, wenn sie das sozusagen spiegelt, dann ist sie auf der richtigen Seite, ohne dass sie jetzt wirklich ihre eigene Realität damit verbiegen musste.
Jessica Höhn arbeitet in ihren Theaterprojekten viel mit Liedgut aus den Spät-50er Jahren. Meine Beobachtungen waren, dass die älteren Damen und Herren im Raum, wenn so eine Musik angeht, total mitgehen, alle Texte auswendig können, mitsingen, schunkeln, teilweise aufstehen und tanzen. Welche Bedeutung hat Musik in der Therapie für Demente?
Ja, der Einsatz von Musik in der Betreuung und Behandlung von Demenzerkrankten ist kein neuerer Ansatz, das wird häufig schon verwendet, weil man eigentlich schon relativ früh auch in der Praxis die Erfahrung gemacht hat, dass es eben hilft, dass es eine Wirkung hat und dass vor allen Dingen die Demenzerkrankten, selbst wenn sie schon schwer von der Erkrankung betroffen sind, durch Musik noch gut erreicht werden können. Also es hat mit zwei Aspekten zu tun. Das eine hat mit der speziellen Art und Weise zu tun, wie Gedächtnis bei Demenz, jetzt zumal etwa der häufigsten Demenz, der Alzheimer-Demenz, wie das beeinträchtigt ist und zum anderen wieder mit den biografischen Bezügen und Emotionen. Bei der Demenz verschwindet zu häufig erst das sogenannte deklarative Gedächtnis, also das heißt das bewusste Erinnern, indem ich also ganz bewusst und aktiv bestimmte Dinge aus dem Gedächtnis hole. Also das funktioniert schon relativ rasch nicht mehr. Sehr lange erhalten ist das sogenannte prozedurale Gedächtnis. Das ist also dann eine Gedächtnisform, wo man sozusagen eher intuitiv oder implizit erinnert. Musik ist so etwas. Also wenn ich ein Lied zu singen lerne oder wenn ich etwas zu tanzen lerne, die Tanzschritte, dann werde ich mich dann später, wenn ich das wieder singe oder wenn ich diesen Tanz wieder tanze, mich nicht aktiv erinnern müssen, sondern das eine Art automatisiertes Erinnern. Das ist so ähnlich, wie wenn man eben Autofahren lernt. Am Anfang muss man sich sehr konzentrieren, wo die Kupplung sitzt, aber dann nach einer Weile macht man es ganz automatisch. So ist das auch bei Musik und bei Liedern, beim Tanzen. Das sind automatisierte Erinnerungen und die funktionieren dann relativ gut. Und sie sind eben zum Zweiten gekoppelt mit Emotionen, mit Emotionen oder mit auch bestimmten Situationen, die wiederum autobiografisch für die jeweilige Person eine Bedeutung haben und dann eben eine identitätsstiftende Wirkung haben.
Wenn man sich ein Schauspiel ansieht als Demenzerkrankter, kann man sagen, ob sich diese Personen dann noch in der Realität befinden oder so sehr in einer Handlung versinken, und das kann ja auch bei Bildern wie Museumsführungen zum Beispiel sein, so sehr in einer Handlung versinken, dass sie das Gefühl haben, Teil dieser Handlung zu sein?
Das ist eine interessante Frage. Das geschieht ja immer, auch mit Gesunden, dass sie sich teilweise mit der Handlung identifizieren. Dass man also so einsteigt, auch wenn sie einen Kinofilm sehen beispielsweise oder ein Theater, dass sie ein Stück, wenn sie so wollen, aus der Realität entführt werden. Was natürlich immer dann noch gelingt oder in der Regel dann auch gelingen sollte, ist sozusagen wieder der Überstieg, dass man die Anbindung an die Realität nicht verliert. Da müssen wir uns, also ich glaube, bei einem relativ großen Teil der Demenzerkrankten auch nicht unbedingt Sorgen machen. Es ist natürlich wiederum natürlich auch von der Art des Materials oder des Mediums abhängig. Da gibt es sicherlich auch Situationen, in denen vielleicht die emotionale Erregung größer ist als beim Gesunden, wo man vielleicht durch ein abschließendes oder anschließendes Gespräch oder ein Auffangen, ein darüber sprechen, auch wieder eine Anbindung herstellen kann. Es gibt andererseits auch einen geringeren Teil von Demenzkranken, die primär schon unter Warnsymptomen leiden als Teil ihrer Erkrankung, also denen es etwas schwerfällt, wenn sie in einen Spiegel schauen, zu erkennen, dass es sich hierbei um ihr eigenes Spiegelbild handelt. Die glauben dann vielleicht, da ist ein fremder Mensch in der Wohnung oder hinter der Glasscheibe. Das hat einmal wieder mit den speziellen Wahrnehmungsstörungen zu tun, die eben typisch für diese Krankheit sind. Wenn das bekannt ist bei einem Demenzerkrankten, dass er unter solchen Warnsymptomen leidet oder eine solche Tendenz hat, solche Warnsymptome zu entwickeln, wäre ich persönlich eher zurückhaltend und ich wäre vorsichtig.
Gibt es denn dann einen Grad der Demenz, an dem es im Grunde nicht mehr sinnvoll ist, Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen? Oder, wenn man es richtig angeht, zieht der Betroffene der Demenz dann immer einen positiven Nutzen im Grunde raus?
Ja, ich denke, dass die Betroffenen überwiegend tatsächlich auch in schweren Stadien einen Nutzen daraus ziehen können. Aber man muss eben das Angebot anpassen, sowohl an die Schwere der Demenz, aber auch natürlich an diese spezielle Person. Also sie werden etwa Angebote, wo es um die Verarbeitung von komplexeren Stimuli geht. Das kann natürlich das Theater sein, kann auch bildende Kunst sein. Mit dem werden sie vielleicht bei einem wirklich schwer Demenzerkrankten nicht mehr so viel erreichen. Wenn sie jetzt im Theaterstück sitzen, dann müssen sie natürlich die soziale Interaktion zwischen den Schauspielern, sie müssen das dechiffrieren können. Sie müssen erstmal wahrnehmen in dieser Situation, wer was, welche Rolle hat, was sozusagen in dieser Situation dargestellt werden soll. Das sind ja schon relativ komplexe Anforderungen an die Wahrnehmung. Man muss allerdings sagen, nach unserer Erfahrung jetzt eben bis in das mittlere Stadium der Demenz hinein dürfte das kein Problem sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Marius Elfering hat mit dem Demenzforscher Johannes Pantel gesprochen. Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Theater Dementionen von Marius Elfering. Technik Oliver Dannert. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Regie Axel Scheibchen. Produktion Deutschlandfunk 2018.